Heute zu Gast Philipp Grütering, a.k.a. Cryptic Joe von Deichkind. Ist denn das bei euch dennoch, gibt es so eine Grundabneigung gegen den ganzen, sagen wir mal, Social Media Kram? Es gibt ja eine Like mich am Arsch und so. Da steckt ja auch so ein bisschen so eine These drin. Man hat das Gefühl, ihr seid ja eh diese etwas alternative Punk-Ecke, sozusagen, das ist ja euer Ursprung. Guckst du dir manchmal den ganzen Kram an und denkst dir, okay, ey, what the fuck, warum muss ich jetzt bei Instagram oder bei Facebook da irgendwas machen? Ich hab da keinen Bock drauf.
Klar.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR Viewer präsentiert wird. Ein Tool für unsere Kunden von OMR Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Neben dem ganzen Business- und Digital-Themen steht ja OMR ganz bewusst auch für so ein bisschen Kultur und vor allen Dingen auch Musik. Und deswegen bin ich recht stolz auf einen Podcast, den wir im Sommer gemacht haben. Das war, glaube ich, schon ein richtig guter Musikgast-Podcast. Da war Finn Kliman, Jan Delay da. Im letzten Jahr gab es einen geilen Musikpodcast mit Billie Eilish. Wir haben ja schon verschiedenste, echt, Dieter Bohlen war auch schon mal da. Also es gab schon echt coole Musikpodcasts und jetzt habe ich mich echt gefreut, dass wir zum Ende des Jahres nochmal einen gemacht haben. Und zwar auch mit einer Band oder mit einem Protagonisten, dem wir bei OMR eine Menge zu verdanken haben, weil er ähnlich wie Bo, ähnlich wie Jan, ähnlich wie Materia, mit Deichkind in den letzten Jahren bei uns ein paar Mal aufgetreten ist, in verschiedensten Funktionen und einfach geholfen hat, aus OMR das zu machen, was es heute ist. Das wäre ohne die Musik, ohne solche Künstler einfach nicht das Gleiche. Und ja, das so will ich nur vorab sagen, ist mir wichtig. Und die Kollegen von Deichkind, die haben gerade eine eigene Aktion am Laufen, auf die wir auch zu sprechen gekommen sind. Start Next, da verkaufen die ganz besondere Dinge, werdet ihr gleich hören. Wer da Bock hat, hört da gerne rein. Ich bin selber riesen Fan von Deichkind und von der Art und Weise, wie die das machen. Und glaube, es war ein sehr ungewöhnliches Gespräch für den OMR-Podcast, aber umso besser eigentlich. Und damit direkt rein ins Gespräch mit Philipp Grütering, Künstlername Cryptic Joe und Urmitglied, Schöpfer von Deichkind. Auf geht's. Hi, Philipp.
Hi, vielen Dank für das Lob. Das freut mich richtig, dass so warm begrüßt werde.
Ja, also muss man wirklich sagen, das hat uns echt mega geprägt, glaube ich, in ganz vielen Leuts Augen. Ey, bei OMR treten Deichkind auf. Wie krass ist das denn?
Ja, witzig, weil ich bin da auch so ein bisschen reingeschlittert, so. Ich weiß gar nicht, wie da der Kontakt zusammenkam, wie wir da zusammengekommen sind, aber ihr habt da uns wahrscheinlich gefragt.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und das war gut bezahlt.
Ja, natürlich.
Und das war für uns war ein super chaotischer Auftritt tatsächlich. Also es war wirklich so wir wussten gar nicht, die Bühne war viel kleiner und das war natürlich auch so ein Messe und da war ein Panel und dazwischen sind wir dann irgendwie mit unserem Laptop hin und her gerannt und aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann war es ja tatsächlich Jahre später, ich weiß nicht, 5, 6 Jahre später, habt ihr uns dann nochmal eingeladen und dann war das so ein mega Event. Ich hab damit überhaupt nicht gerechnet. Es war so noch eine Halle und noch eine Halle und dann riesige Gäste auch. War da nicht irgendwie einer von Metallica auch,
der über Streaming geredet hat und so?
Ja. Toll.
Ja. Ja, also, aber wie gesagt, ist auch ein bisschen, wie gesagt, euch mit zu verdanken und deswegen umso wichtiger ist mir vielleicht auch irgendwie mal ein bisschen zu gucken, wie es euch gerade geht natürlich. Wir haben alle ein bisschen härtere Zeiten aktuell als Eventleute. Beschreibt mal so ein bisschen, wie ist denn bei euch die Lage?
Ja, das ist natürlich sehr, sehr, wir sind ziemlich verzweifelt. Also ich jetzt persönlich bin eigentlich relativ mental ganz, ganz gut drauf so, weil ich auch, wir auch mit der Band tatsächlich auch relatives Glück gehabt haben, dass wir unsere Tour 2020 geplant haben und wir den letzten Auftritt von den 20 Shows in Hamburg am 7. März gespielt haben. Mhm. Und das war wirklich so die letzte Kante. Also es war eine Veranstaltung mit, ich weiß nicht, wie viel in Hamburg waren, 10.000 Leute. Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal so die Bilder sehe von damals, ist es irreal. Es ist wirklich verrückt. Ja. Ein Riesenraum mit 10.000 Leuten eng aneinander feiernd und das war damals mir noch gar nicht so bewusst, was das für Ausmaße letztendlich hat. Und dadurch hatten wir haben Investitionen gemacht für 60 Shows, mhm. also auch Festivalshows, und das Jahr 2020 wollten wir, beziehungsweise 2021 hatten wir im Frühjahr eine Tour geplant und die Festivalsaison 2021, und das ist jetzt einfach komplett weggebrochen, alles verschoben. Wir hatten Glück, dass wir die Tour gefahren haben, deswegen hatten wir auch einen Gewinn gemacht, deswegen können wir jetzt unsere Festangestellten oder unser Büro auch weiterhalten. Wir haben da auch Rechnung gemacht, aber es ist ringsrum, also unser gesamtes Umfeld und die ganze Branche, das ist wirklich ein Horror, weil die Leute, die bei uns mitmachen, das sind so 40, 50 Leute, die mit uns auf Tour fahren in Nightlinern und Bussen. Mhm. Da hängt halt ein riesen Rattenschwanz dran. Viele Unternehmen, Busunternehmen, Truckingfirmen, dann irgendwelche PA-Firmen und so weiter. Und die hängen wirklich durch, weil alles, was mit Massenveranstaltungen zu tun hat, mit Messen und Konzerte und was weiß ich, das ist weltweit, liegt das brach. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Also wir haben auch bei uns Leute, die zum Beispiel mit den Pet Shop Boys viel getourt sind oder auch mit Rammstein. Das ist weltweit, ist das ein Riesenproblem. Und wir haben deswegen diese eine Aktion jetzt gemacht.
Ja, da wollen wir drüber sprechen.
Crowdfunding-Aktion, die ich auch erstmal, wo ich gedacht habe, okay, gucken wir mal, was daraus wird. Und das war wirklich sehr erfolgreich. Also da gab es wirklich viele Leute, die gesagt haben, hey, komm, ich unterstütze sie jetzt und spende da was und ich kriege dafür ein Goodie von Deichkind.
Also das Prinzip ist ja so, also bei Start Next macht ihr das, ne? Also das ist ja genau. so eine Crowdfunding-Plattform. Und da kann man, also wenn man googelt Deichkind Start Next, dann ist man quasi schon da. Und dann kann man sich da wirklich auch allen möglichen Kram wirklich kaufen, der ziemlich unglaublich ist. Also ja, ein bisschen zu einem Privatkonzert von euch irgendwie auf dem Geburtstag oder so.
Das ist auch wirklich eine typische Zusammenarbeit von Deichkind, was auch ein Einzelkünstler vielleicht gar nicht so hinbekommt, aber da sind halt wirklich viele Leute mit dabei, die da angepackt haben und mitgeholfen haben. Auch bei der Ideensuche. Also was für Ideen, was wir da überhaupt anbieten. Also dass wir da einen Bierbraukurs anbieten und auch eine Lifetime-Gästeliste ist auch weggegangen oder auch ein, für 15.000 Euro sind, haben wir gesagt, kommen wir zu deinem Geburtstag. Das war auch sofort weg.
Aber nur einmal, ne?
Ja, genau, einmal haben wir das gemacht.
Und wer hat das
wir
gekauft? Ja, weißt, kennst nicht, du den, der das gekauft hat?
Nee, das wissen wir noch nicht. Auch den Bierbraukurs, den ich mache, den habe ich mit 6 Leuten. Mhm. Ich weiß nicht, wer das ist, ob das jetzt die totalen Hooligans sind oder irgendwer, die wirklich am Bierbrauen interessiert sind. Aber das ist so, da lassen wir uns auch drauf ein. Da sind wir auch abenteuerlustig. Und das sind einfach auch die Ideen, die dann irgendwie die andere vielleicht auch nicht machen würden. Und wo wir so ein bisschen dann auch ins kalte Wasser springen, auch so damit spielen, was man machen kann. Also ich erinnere das auch noch, dass früher mal Porky mal eine Idee hatte, dass wir, das war zu Arbeit nervt Zeiten, als wir unser Album Arbeit nervt rausgebracht haben, da hat Porky gesagt, lass uns doch mal einen Umschlag machen, ich nies da rein und dann mach ich den zu und dann verkaufen wir für 1 Euro Viren von Porky, der krank war, und dann atmest du die ein und dann bist du krank und musst am nächsten Tag nicht zur Arbeit. Und dann ging das hoch, dann ab 8 Euro oder so, und hat eBay sich sofort reingegrätscht, hat das runtergenommen, weil man sozusagen Viren nicht verkaufen darf. Das war sehr witzig. Aber das sind so Sachen, die dann natürlich gescheitert sind, aber was so eine Idee ist, die man vielleicht erstmal, wenn man das mit Juristen oder sowas vorher abklärt, die würden dann sagen, nee, das geht nicht. Aber irgendwie war es dann auch, ist sowas auch inspirierend einfach.
Was gibt's denn noch für Sachen, die noch verfügbar sind? Also ich meine, das Privatkonzert ist schon weg. Gibt's denn noch irgendwelche geilen Items?
Wenig. Also wir hatten dann auch so, wir haben glaube ich noch ein paar, es gibt glaube ich noch einen Barista-Kurs. Mhm. Mit Henning, dann biete ich auch noch mal an einen Kurs mit Ableton, also das mit ein paar Leuten zusammen, das mache ich auch online, wie ich eigentlich arbeite und wie ich die Show musikalisch quasi produziere, also wie man Übergänge macht und wie man Rampen baut und wie man Fremdplaybacks einbaut und wie man Arrangements hin und her schiebt und Song einfügt und wie ich da so arbeite. Und ich dachte, vielleicht interessiert das Leute ja auch.
100 pro.
Genau, also das sind auch ein paar weg. Ist so ein bisschen nerdy. Das ist sehr speziell, weil das wirklich auch, das ist jetzt nicht abfeiern oder sowas. Aber ich denk schon, das macht bestimmt Spaß. Und sonst gibt's noch so Privatbotschaften, also so Grußbotschaften. Das haben tatsächlich viele Leute auch, das kriegst du für einen 20 oder 40 Euro, ich weiß es gar nicht mehr genau, müssen wir mal gucken. Genau, da sind noch ein paar frei.
Okay. Und sag mal, ihr habt jetzt schon, das kann man da immer sehen, über 100.000 Euro eingesammelt.
Ja.
Ist das viel Geld in der Deichkind-Welt? Also 100.000 Euro, ist das sozusagen, hilft euch das wirklich schon viel weiter?
Wir sind wirklich sehr, sehr froh. Das hat wirklich sehr gut geklappt, weil unser Threshold war, glaube ich, bei 40.000 Euro. Mhm. Und das ist schon über das Doppelte, womit wir gerechnet haben. Und klar, 100.000 Euro, das ist natürlich relativ. Also das hört sich erstmal viel an, aber es sind natürlich auch viele Leute, die wir mit denen wir zusammenarbeiten. Also unsere Crew ist sehr groß.
Wie viele Menschen arbeiten bei Deichkind, also sozusagen Vollzeit?
Naja gut, wir haben drei Festangestellte und ich würde mal sagen, ich meine, es ist so schwierig zu sagen, weil es wirklich so saisonal ist. Das sind immer so zwischen 40 und 60 Leute sind mit uns auf Tour. Mhm. Also wir fahren eben mit Nightliner, da sind 16 Betten drin und 3 bis 4 Nightliner, die sind dann eigentlich belegt auch so. Das ist Stage und Licht und Catering und Tänzer, Choreografen und genau, Licht, Ton.
Aber am Ende ist es ja schon wie ein Business. Also ihr müsst ihr jedes Jahr auf Tour gehen oder ist das euer Plan? Oder sagt ihr, das machen wir nur alle 2 Jahre oder wie ist denn so eure Taktung?
Also wir haben das jetzt immer so gehalten, das hat sich eher auch so entwickelt. Also wir haben ja relativ chaotisch und punkig angefangen, einfach auf Tour zu fahren, an Wochenenden loszufahren und da haben wir unsere Kostüme, haben wir auch aus Müllsäcken gebaut, erstmal aus dem Backstage Sachen geholt, die es da gab. Das war sehr improvisiert alles und das haben wir dann so nach und nach immer mehr in Bahnen geleitet und gemerkt, so okay, da funktioniert was und da nicht und so weiter. Da war Henning auch sehr, sehr stark involviert drin, DJ Phono, da wirklich auch Struktur reinzubringen in das Ganze, dass wir gemerkt haben, ey, es gibt Dinge, die einen unglaublich aufreiben, dass wir da auch wirklich auch Lösungen finden, wie wir da besser fahren. Und das hat sich jetzt eigentlich wirklich sehr, sehr stark in eine Richtung entwickelt, wo wir so ein 3-Jahres-Zyklus bis jetzt gehabt haben. Also Corona hat das ein bisschen abgebrochen, aber wir haben halt immer ein Jahr ungefähr ein Album produziert und Songs geschrieben, parallel auch schon an der Live-Show gearbeitet und sind damit theoretisch 2 Jahre unterwegs gewesen auf Festivals und Tour. Es war immer so ein 3-Jahres-Zyklus und das haben wir auch so ein bisschen etabliert dann auch, dass man ungefähr weiß, wann veröffentlicht man ein Album, wann ist es am besten eine Tour zu fahren, fährt man besser vor einer Festivalsaison oder nach einer Festivalsaison? Das sind halt viele Fragen, die wir da auch angegangen sind und auch nicht einfach nur links liegen gelassen haben.
Und jetzt sagen wir mit Blick in die Zukunft, wann kommt ein neues Album? Ist da schon was geplant?
Das kann ich jetzt gar nicht so richtig sagen. Also wir sind jetzt am Song schreiben, also weil das wirklich auch jetzt das Einzige ist, was wir machen können. Mhm. Und was auch sehr interessant ist, weil wir sonst auch immer für längere Zeit zusammengekommen sind und irgendwo ein Haus gemietet haben und uns da zusammengesetzt haben, Songs geschrieben haben und Beats produziert und so weiter, was jetzt so ein bisschen wegfällt. Aber wir machen das jetzt wirklich auch viel mit Skype oder Google Docs und Dropbox Ordner und das ist schon spannend und es ist auch was Neues. Also es ist so eine neue Art und Weise, irgendwie auch zusammenzukommen und zu arbeiten. Hat ein bisschen was Unnahbares, ist aber auch konzentrierter. Also man ist dann wirklich auch mal eine Stunde, wenn man eine Stunde Skype zusammen und irgendwas Spezielles macht, dann sitzt man auch dran. Gerade so im kreativen Bereich ist das, finde ich wichtig, dass man das dann auch so, dass man da dranbleibt quasi. Und das geht halt sehr schnell, dass man sagt, ah, jetzt fällt mir gerade nichts ein, okay, lass mal essen gehen oder so. Und das ist eben so, funktioniert das sehr gut gerade.
Wie ist denn das eigentlich? Die Marke Deichkind, das ist ja schon mega stark und ich finde, also aus Marketing-Sicht geguckt, habt ihr es auch mega clever gemacht, weil die ist nicht so verbunden mit einer Einzelperson. Ihr tauscht ja auch die Künstler hinter Deichkind immer mal wieder aus. Also ich glaube, außer dir ist von Anfang an jetzt gar keiner mehr dabei, ne?
Genau, genau. Ja, ja. Ja, das hat sich so ein bisschen am Anfang, die Anfangsphase, wo wir an Wochenenden nachts um drei in irgendwelchen Techno-Clubs unterwegs waren. Da haben wir irgendwie angefangen, uns zu maskieren. Das war ja immer so ein bisschen so ein Gegenpol zu dieser Hip-Hop-Geschichte, real sein und so weiter. Und da hatten wir eben einfach gesagt, wir drehen das einfach mal das Tempo nach oben, verkleiden uns, maskieren uns, weil wir auch Dinge gemacht haben, die uns vielleicht auch so ein bisschen peinlich waren. Oder wo wir sagten, das ist, ja, so ein bisschen mit Charme hatte das auch zu tun. Und da hatten wir eben, das haben wir immer mehr perfektioniert und haben dann irgendwann festgestellt, okay, wir sind eigentlich total. Deichkind ist eine total bekannte Marke und total berühmt. Also es ist wirklich, jeder kennt das. Mhm. Aber ich kann tatsächlich mit der M1 ins Studio fahren. Ich kann mit der Straßenbahn mich da reinsetzen und niemand erkennt mich. Also ich bin jetzt kein Einzelkünstler, der jetzt nicht mehr irgendwo, der überall vollgelabert wird oder lass mal ein Selfie machen oder Autogramm oder sowas. Und das haben wir irgendwie festgestellt, das ist gut so. Also das ist wirklich, ja, das ist, man kann immer noch so am Alltag teilnehmen quasi so. Und wir haben ja auch alle, wir sind ja alle jetzt über 40 und haben auch Familie und so weiter. Und das ist halt, das würde sonst auch so ein bisschen damit kollidieren so. Und was bei uns auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir eine Band sind oder beziehungsweise so eine Art Kollektiv. Viele Leute haben da Mitspracherecht. Und das ist auch nochmal was anderes als ein Einzelkünstler, der schnell Entscheidungen oder kreative Entscheidungen oder unternehmerische Entscheidungen, auch schwierige Entscheidungen alleine treffen muss. Das ist dann manchmal Fluch und Segen gleichzeitig, wenn man mit drei Leuten Entscheidungen treffen muss. Sei das die Grafik oder welche Songs man aufs Album bringt oder wie viel Geld man für Omnipods ausgibt oder wie viel Leute man mitnimmt oder wie viel Trucks man mietet, solche Sachen.
Gibt es denn so eine Deichkind GmbH, wo dann die Marke drin liegt und sowas und halten da Menschen Anteile oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben eine GmbH auf jeden Fall, ja.
Und dann die Marke Deichkind ist dann auch Teil der GmbH oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Echt genau. Nicht?
Ich glaube ja, also ja. Aber wir haben den Namen auf jeden Fall angemeldet. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt Teil der GmbH ist.
Okay, krass. Aber ich meine, du bist da irgendwie schon auch sehr unternehmerisch. Du hast ja sogar Jura mal angefangen zu studieren. Jura und Chemie, ne? Ganz früher mal.
Ja, da war ich irgendwie jung und naiv.
Weil Chemie ist jetzt ja heutzutage das große Ding.
Ja, das ist eine lange Geschichte. Das war totaler Quatsch eigentlich. Ich war eigentlich der Einzige, der in meinem Umfeld, also damals waren das ja noch andere Leute, die mit denen ich Deichkind gemacht habe und die alle eigentlich während der Abi-Klausuren schon wussten, ich mache sofort nach dem Abi, mache ich Musik. Ich gehe jetzt in das Studio oder ich schreibe die Songs oder ich miete mich da in den Keller ein und setze mich da hin und mache Beats oder Rap, irgendwas. Und ich war immer noch so, oh Mann, ich muss da noch irgendwie was Ordentliches machen und ich muss da noch irgendwie, ich habe dann ja Jura studiert, Chemie kam durch meine Patentante, weil die mir einen Floh ins Ohr gesetzt hat. Das habe ich 4 Wochen gemacht. Das war okay. Völliger Quatsch. Jura habe ich dann, glaube ich, noch vier Semester, glaube ich, noch gemacht, habe ich noch einen kleinen BGB-Schein gemacht und habe dann doch auch gemerkt, okay, das ist Quatsch, weil ich parallel wirklich auch schon Deal hatte mit Deichkind und wir schon auf Tour waren und einen Hit im Radio hatten. Das war dann ganz klar, dass ich dann irgendwann zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, Leute, ich mache jetzt was anderes.
Und wann, was war sozusagen der Durchbruch? Also wann war das, wo du dachtest, okay, das könnte wirklich als Beruf funktionieren?
Naja, wir hatten ja, Deichkind hatte ja so auf eine Art zwei Phasen. Also wir hatten ja wirklich die erste Phase, die wirklich rein klassisch so eine Hamburger Hip-Hop-Gruppe, so im Geiste von Fettes Brot und Beginner so war. Mhm. Die sind so ein bisschen in dem Fahrwasser gefahren. Und das hat dann wirklich auch, da waren wir schon so an so einem richtigen Moment, wo es dann bei MTV das Video lief und das war wirklich erfolgreich auch. Also das hat wirklich gut geklappt. So die Videos liefen viel. Man kennt den spielen wir immer noch, den Song Bon Voyage. Mhm. Aber das ging relativ schnell bergab, weil wir auch das Game oder das Business auch nicht richtig durchdrungen haben und verstanden haben. Da waren wir wirklich auch Musiker, die gedacht haben, ah, ich habe einen geilen Track, klar, das ist ganz Deutschland so. Und da war uns gar nicht bewusst, dass natürlich auch eine Plattenfirma da viel Geld reingesteckt hat und und damit gemacht hat, so, und da Geld investiert hat. Und das so, solche Gedanken, die haben wir uns eigentlich erst später in der zweiten Phase gemacht. Also das war ja so, dass wir wirklich auf dem absteigenden Ast waren, und dann hatten wir auf der dritten Platte den Song Remi Demi drauf, und wir waren wirklich schon so, das war eine halbgare Platte, und die Plattenfirma hat auch nicht mehr so richtig dran geglaubt. Da gab's noch einen A&R, Volker Mietke, der war der Einzige, der da wirklich gedacht hat, ey, komm, ich glaub an euch. Mhm. Der hat uns da noch mit reingerettet quasi. Aber eigentlich waren alle so ein bisschen, ja, Deichkind, keine Ahnung, weiß ich nicht so. Okay. Aber Remi Demi war halt ein Song, der hat sich durchgefressen, so viral. Damals gab es MySpace noch. Radio hat das nicht gespielt. Also der Mainstream hat das gar nicht so richtig auf dem Zettel gehabt. Und ja, mit dem Song sind wir halt wirklich dann durch die Clubs getingelt. Das war wirklich die Ochsentour. Mhm. Und da haben wir eigentlich wirklich gelernt, wie das Game funktioniert und wie es so Dynamiken gibt und wenn was funktioniert und wenn nicht. Und da haben wir angefangen, uns eigentlich auch wirklich damit auseinanderzusetzen mit der Musikbranche und mit der Live-Branche auch und so. Und dass wir dann später auch immer wieder uns auch wieder neu erfunden haben, uns von Leuten getrennt haben, Management, Booking, die das in unseren Augen andere Vorstellungen hatten, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da gab es auch viele Momente, wo wir auch wirklich auf die Schnauze gefallen sind, aber auch dann dadurch auch gelernt haben, weiterzugehen und das nächste Mal sowas nicht nochmal falsch zu machen.
Und was war der nächste, das war dann auch schon der Moment, wo ihr so ein bisschen eher Richtung, ja, so Elektro, Punk, was ganz andere Musik, auch mit den Bühnenshows so angefangen hat, war das so alles in derselben Zeitraum?
Das war die zweite Phase tatsächlich, wo der Fokus auch gar nicht mehr so wirklich auf der Musik lag, also wo wir wirklich auch gesagt haben, das ist jetzt auch keine große Liebhaberei mehr, so wie damals so Hip-Hop, das war so, da hat man krasse Samples, musste man suchen und das musste dann genauso klingen wie in New York, und dann haben wir so ein bisschen auch da auch so ein bisschen die Zügel losgelassen, so, da haben wir gesagt, nee, Musik ist jetzt gar nicht mehr so das Wichtigste, so. Das ist natürlich immer noch so die Initialzündung, was so die Ideen betrifft, aber der Fokus lag dann auch viel mehr auf den Shows, also wirklich auf den Live-Events. Und da haben wir wirklich immer drauf ein Augenmerk drauf gehabt, da wirklich drauf zu achten, dass das wirklich auch eine Sprache spricht und eine Stringenz hat und da auch nicht einfach so, ja, komm, die Leute kommen doch und lass uns weiter die Punk-Show fahren.
So, wer hat denn die Ideen? Also ich meine, da sagst du dann, okay, wir müssen irgendwas Krasseres machen und lass mal irgendwie einen Fass bauen und da irgendwie rumfahren, oder wie sitzt ihr dann im Kreis?
Die Ideen sind von sehr vielen Leuten, aber in der Hand hat das wirklich Henning, also DJ Phono, der hat das wirklich auch in die Hand genommen, dieses ganze Live-Geschäft. Mhm. Auch, also Business und auch die Ideen, also wie was auszusehen hat und wie man was vor allen Dingen auch strukturiert, also wenn man auf Tour fährt, wie man Dinge vorbereitet auch. Wir hatten wirklich auch immer, wir hatten ja viel Zeit auch. Also wir haben angefangen mit dieser Show 2000, ich weiß gar nicht, 5, 6, 7, da fing das so an, wo wir so mit Müllsäcken und Techno-Show gefahren sind. Aber dann, jetzt ist 2020 und wir haben viele Tourphasen gehabt, wo wir vor einer Periode Proben gemacht haben, die auch wirklich ultra stressig waren teilweise und auch wirklich auch so, wo wir untereinander wirklich auch mit vielen Leuten dann in irgendeiner Halle geprobt haben und dann funktionierten Dinge einfach nicht. Du musstest dir Dinge ausdenken und da war es kalt in der Halle und dann musstest du was essen und dann sind da halt auch Künstlertypen, die dann auch anstatt um 11 Uhr erst um 14 Uhr kommen. Und das waren halt Dinge, die eine unglaubliche Unruhe reingebracht haben, die wir aber Stück für Stück, und das ist auch Hennings Verdienst gewesen, wirklich das immer weiter, oh danke, ich kriege hier gerade einen Kaffee. Ja, okay. Danke. Das war wirklich eine sehr wichtige Lehre, so, die wir da durchschritten sind. Und ich muss sagen, die letzte Proben, die wir jetzt hatten für jetzt, wer sagt denn das, waren wirklich exzellent aufgebaut einfach. Da hatten wir wirklich, hat wirklich Spaß gemacht, da sich was auszudenken. Und die Halle war da, die war warm, da war Musik da, da konnte man irgendwie, die Leute waren da, die Choreografin war da. Und das hat wirklich sehr gut geklappt und hat einen unglaublichen Spaß gemacht, wirklich. Und das war auch sehr erfolgreich. Wir haben auch an die 150.000 Tickets verkauft für die Tour und das war wirklich sehr, sehr erfolgreich.
So ein Ticket kostet normalerweise bei euch, wenn man zu einer Show will, was ungefähr, wo liegt das?
50 Euro.
50 Euro, dann ist es ja auch schon bei 150.000, ist ja schon dann irgendwie ganz guter Umsatz am Ende, ne?
Genau. Und wir haben, und aber das ist wirklich alles auch im, also ich fühle mich da auch sehr, sehr in sehr guten Händen. So, das ist wirklich ein toller Laden.
Mhm. Und ist denn für dich der Plan, ist das schon so Udo Lindenberg-artig bis in die Rente zu machen? Denkst du darüber nach? Wie lange kann das gehen? Oder gibt's wieder?
Ich denke tatsächlich immer darüber nach, wenn ich gefragt werde. Dann verdränge ich das aber auch wieder ganz schnell. Nee, ich glaube, wir ticken ganz anders als Udo Lindenberg. Klar ist, hat das auch Parallelen, so natürlich auch mit so großen Shows, die aufzubauen und die zu planen und so weiter. Aber ich glaube, wir haben einen ganz anderen künstlerischen Anspruch als Udo Lindenberg zum Beispiel jetzt, oder?
Aber ich meine so mehr so von der Präsenz, dass man es schafft, wirklich in einem Land oder in einer Gesellschaft von, man ist irgendwie 20 oder 30 bis hin, man ist 70, irgendwie die Leute zu faszinieren. Das ist ja das, was
ja, der das
geil kann. Es gibt ja gar nicht so viele, wo ich sage, das ist über ein ganzes Leben, 40, 50 Jahre hat er es geschafft, irgendwie ein Land zu begeistern oder sehr viele Menschen.
Ja, ich finde das tatsächlich eine spannende Frage, weil natürlich denkt man sich, oh Gott, Rolling Stones, Mann, die stehen da immer noch mit 70 auf der Bühne, was soll das? Das ist voll schrecklich, aber ich finde das einfach spannend. Also ich mag das gerne, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, und weil ich weiß, dass da viel Potenzial noch ist und dass das nicht nur einfach ein Act ist, der jetzt noch, nur weil er seine Hypotheken abbezahlen muss, jetzt noch auf die Bühne geht, sondern wirklich, weil man aus Lust und weil man auch was zu sagen hat und weil man auch immer noch, weil einen das auch aufrecht hält, ein künstlerischer Act zu sein. Also man kann wirklich sich wahnsinnig tolle Sachen ausdenken und ich bin wirklich, ein Ami würde sagen, blessed quasi, wo ich jetzt gerade stehe mit 46, das haben wir uns auch erarbeitet, dass da diese Position, die wir jetzt haben.
Aber würdest du nochmal unter einem anderen Label, unter deinem eigenen Namen auftreten oder sowas machen? Nee, du würdest immer nur Deichkind durchziehen, bis es nicht mehr geht.
Also wenn sich das ergibt, klar. Also wenn ich jetzt irgendwie auf eine Idee kommen würde und sagen würde, ich mache jetzt ein eigenes Cryptic Joe Album oder ein Solo Album, klar, natürlich. Also wenn die Zeit dafür da ist und dann und das Spaß bringt, dann würde ich das auch mit den Leuten zusammen machen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Das mit dem Umfeld.
Wie viel von den Songs machst du bei euch?
Also keiner, ich habe gerade letztens mit Porky zusammen mal die Trackliste von den Ärzten bin ich mal durchgegangen, wer da die Songs schreibt und habe festgestellt, dass die getrennt ihre Songs schreiben oder so, wie ich das verstanden habe auf jeden Fall. Mhm. Und das machen wir nie. Also wir schreiben alle Songs zusammen. Also ich bin tatsächlich derjenige, der anfängt. Also ich mache sehr viele. Ich bin leidenschaftlicher Beat-Programmierer, also ich mache immer super gerne so 8-Takter, die ich dann aufnehme und Porky vorspiele, auch vielleicht mal mit einem Kauderwelsch-Gesang drauf oder vielleicht mal eine Strophe gerappt oder gesungen oder sowas. Und da gibt's ganz viele Layouts, die bei uns hin und her schwirren. Aber wir machen sehr viel zusammen so und da bin ich nicht alleine, der da die Songs schreibt. Ich würde mal sagen, so ja, 50% der Songs schreibe ich.
Okay, aber was waren die letzten, wo du sagst, das war aus deiner Sicht die besten? Also das sind wahrscheinlich nicht die erfolgreichsten. Ich meine, die erfolgreichsten, das kennen ja wahrscheinlich eh die meisten, irgendwie leider geil und so. Gibt es irgendwelche, wo du sagst, da steckt eigentlich viel mehr drin und die finde ich viel besser?
Also es gibt ja eben zwei Sachen. Ich finde leider geil und wirklich hoch finde ich tatsächlich spannende Songs für mich, auch so um immer als Blaupause. Ich gucke da immer wieder hin und denk darüber nach, wie hat das eigentlich funktioniert? Wieso ist das eigentlich dazu gekommen, dass wir diese Songs geschrieben haben? Wie hat das funktioniert? Das ist sehr, sehr spannende Songs für uns. Und dann gibt's aber natürlich auch Songs, die ich persönlich sehr gerne mag, die dann vielleicht total unter ferner Liefen sind. Also das ist dann irgendwie eine B-Seite, die
sag mal ein zweites Mal, weil Bock hatte zuzuhören.
Fällt mir jetzt gar nicht ein. Tarantula in the Darkness, das war mal irgendwie auf dem zweiten Album. Das ist aber auch jetzt Quatsch. Also was zum Beispiel, was ich zum Beispiel witzig, also wirklich, wo ich sage, das ist genau mein Ding, ist richtig gutes Zeug. Das hat so, das ist düster, das ist ein bisschen spackig, das ist so dangerous ein bisschen, aber auch, aber hat auch einen guten Beat und ist, die Aussage ist auch nicht so ganz klar und so weiter. Das ist zum Beispiel eine Nummer, die ich sehr abfeiere. Aber das ist dann wirklich auch aus dem gewachsen, weil wir gesagt haben, komm, lass uns doch bei der Platte jetzt wirklich mal Songs als Single machen, wo wir wirklich sagen, kompromisslos, das sind unsere Lieblingssongs, die finden wir einfach am besten, ohne darauf zu schielen zu sagen, was könnte der Deichkind-Fan am ehesten gut finden.
Hast du denn den klar vor Augen, wer ist der Deichkind-Fan?
Nein, nicht so richtig. Man hat so eine Vorstellung davon natürlich. Man sieht ja auch Leute, die bei uns auf unsere Konzerte kommen. Aber ja, wir haben tatsächlich auch mal so Marktforschung und so weiter gemacht. Aber haben dann auch festgestellt, dass es irgendwie auch, dass wir das Gefühl auch irgendwie auf eine Art schon so hatten. Das hat sich jetzt, und es hat sich auch nicht so angefühlt, wir müssen jetzt in die Richtung gehen, zu sagen, ah, okay, die Marktforschung hat gesagt, dein Fan ist zwischen 28 und 35 und so, da waren wir so ein bisschen resigniert fast. Also das war für uns eher so ein Gefühl, okay, Leute, Brands machen das, aber irgendwie wollen die Leute von uns auch etwas, wollen uns auch, also das, was aus uns auch kommt, also gar nicht so hingebogen auf dem Markt, sondern wirklich auch gewachsen aus uns. So, das ist so das Spiel, was wir
Zu Lea Kramer muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Sie ist eine der inspirierendsten Frauen der deutschen Digitalwirtschaft. Sie war schon häufiger hier im Podcast. Sie hat ihren eigenen Podcast Fast and Curious. Und weil sie am Ende selber sagt, es gibt zu wenige Lea Kramers. Es gibt auch zu wenige CEOs in DAX-Konzernen. Die Frauen sind übrigens nur eine von 40. Damit sich das ändert, weil das Lea ein Anliegen ist, hat sie neben all ihren Aufgaben die 10 More In Akademie gegründet oder ein Online-Programm aufgesetzt, explizit für Frauen, die da ihre Führungsfähigkeit, ihre Führungskräfte entwickeln sollen. Sie hilft dabei ganz aktiv. Es geht um 6 Wochen, einen 6-wöchigen Online-Kurs, der jetzt im Mai wieder startet, den ich euch Hörerinnen ans Herz lege, hier im Namen von Lea. Guckt euch das an. Man braucht lediglich 2 Jahre Berufserfahrung, unabhängig vom aktuellen Arbeitsumfeld, in dem man sich befindet. Es ist sowohl möglich als Angestellte, als Selbstständige, als Gründerin in Elternzeit. Und man muss auch noch gar keine Führungsverantwortung haben aktuell. Man muss sich nur für das Thema interessieren und weiterkommen wollen. Dann ist 10 More In der richtige Ort. Schaut euch bitte im Netz natürlich vor allen Dingen an, aber auch gerne bei uns beim Festival am 7. und 8. Mai ist 10 More In mit einem eigenen Stand vor Ort. Lea persönlich natürlich auch am Stand, aber auch auf den Bühnen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die einfachste ist 10 More In, ein Wort, 10 More In, ein Wort.com/OMR. Zurück zum Podcast. Aber macht ihr denn bewusst auch Sachen nicht? Also, wenn man jetzt überlegt, was amerikanische Künstler eurer Größe, die würden jetzt Kollaborationen machen mit irgendwelchen Brands, da gäbe es irgendwie die Deichkind-Sneaker mit, weiß ich nicht, Nike oder Adidas zusammen, irgendwelche Special Collections oder irgendwie sowas. Sowas sieht man bei euch gar nicht.
Ja, also wir wählen schon sehr, sehr speziell quasi aus, welche Collabs wir machen, weil wir festgestellt haben, dass wenn eine Firma zum Beispiel sehr groß ist und eine Vorstellung hat, dann ist das so ein bisschen so wie so ein, wie nennt man das, so ein, es kann ganz schnell zu so einem Image-Transfer kommen. Also, dass ganz schnell
das wollen
zwei wir. Marken zusammenkommen und die eine profitiert sehr viel mehr davon als die andere. Auch wenn sie sehr gut bezahlt, ist das dann für den kleineren, in Anführungszeichen, kann das manchmal auch dann irgendwann bedeuten, okay, ja, mein Gott, dann machen die was mit McDonald's oder mit was weiß ich, das ist, oder mit Deichmann. Oh Gott, wie peinlich ist das denn? So. Ja. Und wir haben auch festgestellt, wenn wir auch mit großen Sachen was machen, also wenn wir auch zum Beispiel für den Fernsehen zum Beispiel auftreten, das sind ja auch Kollaborationen, in Anführungszeichen, da haben wir auch festgestellt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir da ein Augenmerk drauf haben, wie wir rüberkommen, weil es ganz schnell dann so werden, ja, stell dich mal dahin, das Licht machen wir so und springt mal hoch und dann ist das so, ja, okay, dann finden wir uns irgendwo wieder, wo wir uns gar nicht sehen. Und das haben wir eigentlich auch in den Jahrzehnten, in denen wir schon bestehen, auch gelernt, wirklich darauf zu achten, wenn wir was zusammen mit jemandem machen, dass wir auch wirklich das mit Herzblut machen und wirklich auch Bock drauf haben, das mit demjenigen zu machen. Und dann kommt da auch ein viel besseres Ergebnis bei raus, als wenn wir einfach nur sagen, ja, okay, komm, gib die 100.000 her und dann stellen wir uns dahin mit Maske und yippie, yippie, ja, das ist halt, das das bringt's nicht. Das fühlt sich auch dann ätzend an.
Aber ihr seid tendenziell open for business. Also wenn jetzt jemand hier zuhört und denkt, okay, ey, ich habe eine geile Idee für die, an die glaube ich wirklich und ein bisschen Geld habe ich auch, ihr werdet schon ansprechbar.
Natürlich.
Okay.
Muss halt stimmen.
Und sag mal, Juror sein. Das hatte ich mit Jan im Sommer besprochen in einem Podcast. Der geht ja in keine Fernsehjurys, also kein, egal was. Es gibt ja auch jetzt nicht nur Negativjurys, es gibt ja auch wirklich irgendwie, ich bin ziemlich sicher, ihr oder du bist auch für allen, wahrscheinlich alle denkbaren Musikjurys, Shows angefragt worden, korrekt?
Nee, tatsächlich. Einmal habe ich mal so von einem Freund, der da gearbeitet hat, der hat mir gefragt, wollt ihr nicht auch mal? Und dann haben wir so, nee, irgendwie weiß ich auch nicht so richtig.
Also lieber nicht.
Das ist wirklich, also eine Kollaboration mit Pro7 oder mit RTL, das muss schon echt cool sein. Also oder was heißt cool? Das ist auch gemein, das zu sagen. Das ist ja nicht uncool, aber es muss passen. Es muss einfach passen. Es ist nicht einfach, dass wir sagen, ja, die sind jetzt groß und die legen einfach wahnsinnig viel Geld auf den Tisch. Das ist nicht unser Anspruch. Das merken wir auch, dass uns das einfach nicht gut tut, weil wir ein Geschäft haben und eigentlich auch nicht abhängig davon sind, mit großen Firmen zu kollaborieren.
Aber glaubst du nicht, dass es so ist, dass ihr auch irgendwie Wege finden müsstet eigentlich, wenn man jetzt bis hin zu 60, 70 Jahre oder noch auf Jahre hinaus die Brand und diese Zugkraft haben will, dass man auch immer andere Leute weiter erreichen muss, Kontaktpunkte braucht mit jüngeren Menschen, die sagen, ach guck mal, das ist Deichkind, kannte ich gar nicht, hör mir mal an, dass man dich kennt, dass du sozusagen, oder die Brand oder die Namen kennt und dass man sozusagen Reichweite irgendwo auch aufbauen muss und wenn man es nur jetzt in so einem Feuilleton geschätzt wird, was ihr ja auf jeden Fall werdet. Ich meine, ihr seid ja sozusagen der mega Presse oder sagen wir mal so Feuilleton-Darling. Ne? Spiegel schreibt über euer neues Album, die SZ, alle, wenn das rauskommt, dann ist sozusagen diese Szene sofort da. Aber am Ende brauchst du ja auch 150.000 Tickets und entsprechend viele, viele Millionen Menschen, die dich kennen. Also das würde ja so eine Jurorentätigkeit irgendwie zum Beispiel auch herstellen oder andere Sachen. Da kann man ja von profitieren eigentlich, sowas zu machen neben dem Geld.
Ja gut, das kann sein, aber muss aber auch nicht unbedingt sein, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das unbedingt nebeneinander hergeht, dass wenn du ein Juror bist bei irgendeiner Sendung, die im Fernsehen läuft, ob du dann automatisch deine Marke oder ob du automatisch Tickets verkaufst, das weiß ich nicht. Es hilft bestimmt, aber es gibt verschiedene Geschäftsmodelle und ich finde, dass wir benötigen das momentan nicht, weil wir auch sehr ausgelastet sind. Also wir sind auch sehr beschäftigt mit unserem Live-Geschäft und Platte machen, Videos ausdenken. Wir haben zum Beispiel wahnsinnig erfolgreiche Musikvideos, wo wir auch sehr viel Energie reinstecken. Und das hat uns zum Beispiel auch sehr viel gebracht. Also ich glaube ja auch, dass wir Social Media mäßig sehr viel mehr und auch innovativer sein können, als jetzt einfach nur sagen, okay, ich mache Fernsehen, das ist eine safe Sache.
Aber ist der von der Social Media Plattform YouTube für euch die wichtigste? Also da, wo die Videos im Wesentlichen erscheinen? Oder gibt's noch,
würdest du ja sagen, könnte ich fast sagen. Also YouTube ist schon wirklich eine wichtige Plattform für uns. Auch Instagram, Facebook, Twitter, das sind alles Kanäle, die wir bedienen und die auch sehr erfolgreich sind, also die auch sehr gut funktionieren. Und ich merke auch, dass es eher auch dahin geht, da wirklich auch innovative Kollaborationen einzugehen, als das alte Fernsehen.
Guckst du dir denn ab und zu, also oder gibt es irgendwelche globalen Stars oder jetzt nicht in Deutschland, wo du sagst, okay, die machen das krass, die machen geile Bühnenshow oder die machen die sozusagen entwickeln ihr Image irgendwie clever weiter und begeistern die Leute, wo du sagst, das ist irgendwie inspirierend für mich?
Kann ich gar nicht so sagen. Also ich war auch früher, war ich zum Beispiel, als ich so angefangen habe, so in der Jugend angefangen habe, so Fan von Musik zu sein, habe ich, keine Ahnung, von Snoop Dogg mal eine Platte, dieses Doggy Dogg World, das war so meine absolute Lieblingsplatte oder Tribe Called Quest, ein ganz anderer
auf jeden Fall,
Schnack, ja. Aber das war so Musik, was ich gehört habe, aber ich habe mich dann irgendwie nie wirklich für deren Werk interessiert, weißt du? Also ich konnte, ich habe nie auf die neue Platte von Tribe Called Quest gewartet oder so. Oder selbst wenn von Snoop eine neue Platte rauskam, da habe ich erstmal gewartet und habe gedacht, oh Gott, hoffentlich macht er keinen Scheiß jetzt oder so. Und so ist es ein bisschen, so hat sich das ein bisschen rübergetragen bis jetzt, dass ich eigentlich nicht so richtig immer so auf das Neueste schiel, was es so gibt. So, vielleicht sollte ich das mal mehr machen.
Okay, aber so, du nimmst schon wahr, dass jetzt in den USA ja auch gerade so im Bereich Bühnenshow abgefahrene Sachen passieren und da sich die Kanye Wests dieser Welt irgendwie immer neuere Dinge ausdenken und sowas.
Ja, ja, logisch. Letztens habe ich die Doku von Beyoncé gesehen. Das war so eine Bühnenshow, wo dann dazwischen immer so die Proben waren und wo dann so Jay-Z dann auch mal als Baby auf dem Arm reingekommen ist zu den Proben. Aber da habe ich ehrlich gesagt, die Show habe ich immer vorgespult. Und da habe ich mich immer eigentlich nur für das, was dahinter passiert ist, interessiert. Okay. Aber es war dann so perfekt. Und dann hast du auch gesehen, wie die dann halt die Moves gemacht haben, die sie dann geprobt haben. Aber das war dann, ja, okay, klar.
Aber so ist bei euch nicht. Also bei euch ist es, also du hast dich nicht wiedererkannt sozusagen in diesem ganzen Ding.
Doch, tatsächlich auch. Also es ist natürlich was eine ganz andere Nummer, Beyoncé. Aber irgendwie habe ich auch mal gesehen, eine World Tour von Beyoncé ist irgendwie auch USA, Kanada, Berlin, Paris und das war es eigentlich schon. Das ist so, also irgendwie, ja gut, Rammstein, das ist natürlich, die sind dann wirklich auch in Südamerika und.
Aber die bauen ja auch krasse Sachen, also tauscht euch mit denen aus und redet darüber, was man so auf so einer Bühne alles machen kann und wie die das machen mit ihrem ganzen, mit der Show, gibt es da so einen Austausch, so irgendwie zum Motto, hier habe ich eine Genehmigung bekommen von der Polizei, da irgendwie ein Feuer abzubrennen oder sonst was?
Damit habe ich nichts zu tun. Also das ist so, wir haben ja auch unser Stage-Manager, der tourt auch mit Rammstein und der weiß, wie Bühnen auf- und abgebaut werden und wie, wer was macht und was für Bühnenelemente man da hat und aber es ist trotzdem viel auch in unserer Firma, was entschieden wird. Wenn jetzt zum Beispiel so diese Fassfahrt oder diese Omnipods, da geht's ja um Sicherheit und da, das ist dann doch auch Dinge, mit denen sich unser Büro auch beschäftigt.
Okay, das heißt, dann sitzt ihr da schon im Team und überlegt euch, wie macht man das, geht das?
Ja.
Und gibt es sozusagen eine Präferenz für Festivals, wo du sagst, das Festival spiele ich immer am allerliebsten oder die Venue in Deutschland, wo du sagst, das macht am meisten Bock oder das macht am meisten Sinn, weil da sind am meisten Leute oder die zahlen am besten oder sowas?
Aber ganz ehrlich, wenn du das jetzt so sagst, werde ich richtig wehmütig.
Ja, ich auch.
Ich habe gerade richtig so gedacht, scheißegal, einfach Festivals. Also ich habe wirklich jetzt keine Präferenz, weil ich wirklich ganz viele tolle Erinnerungen habe an alle möglichen Festivals. Klar gibt es auch schwarze Schafe, aber es ist einfach ein tolles Gefühl, auf dem Festival zu sein, weil da einfach wahnsinnig viele Leute mitarbeiten, die auch Bock drauf haben, das zu machen. Und die Leute, die da hinkommen, für die ist das auch wirklich was Besonderes, auf so ein Festival zu kommen. Und ich meine, klar, wir machen das irgendwie beruflich auf eine Art, aber jetzt, wo ich wirklich eigentlich jetzt im Sommer die Festivals gespielt hätte, und das war ja immer eigentlich, wir haben ja jedes Jahr eigentlich gespielt, ist das wirklich traurig, dass wir nicht auftreten gerade.
Glaubst du, also ist denn eure interne Planung auch jetzt 21, da wird es nichts geben, meinst du?
Also wir planen natürlich, wir planen, weil es gibt jetzt einen Impfstoff und es gibt jetzt, das ist jetzt die zweite Welle, ich habe mal das Buch, dieses 1918, die spanische Grippe, kennst du das?
Mhm.
Das habe ich mir, das fand ich so spannend, weil das ja auch 2018 geschrieben wurde. Also
ich habe es nicht gelesen, ich habe davon, jetzt reden jetzt alle davon. Das ist ja gerade so das große Vorbild einer Pandemie.
Ich habe es tatsächlich auch nur bis zur Hälfte geschafft.
Okay.
Ist auch eher gesagt, ist nicht so richtig gut geschrieben, aber egal. Aber spannend ist auf jeden Fall, dass die 2018 wirklich, dass die spanische Grippe war eigentlich genauso wie Covid-19. Nur intransparent. Das ist ja total, das wurde ja quasi von den einzelnen Ländern quasi informell niedergedrückt. Das wusste quasi keiner so richtig, was das eigentlich für ein Ausmaß hatte. So. Und das hat man eigentlich erst jetzt, forscht man da jetzt so ein bisschen und denkt so, ja klar, da sind einfach Millionen Leute gestorben dann weltweit. Und das war gar nicht so, ich hatte das 2018 Jahr spanische Grippe, war irgendwie mal so ein Grippevirus. Aber genau, das ist ein sehr spannendes Buch. Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Aber du glaubst, also nee, ich wollte dich fragen, ob du dann glaubst, dass das ist, oder ob dir darauf zumindest
hinarbeitet. Ach so, genau, ja, wir planen, und ich bin so ein bisschen, ich bin zuversichtlich, dass wir eventuell 2021 schon am Ende des Sommers vielleicht Shows spielen können, vielleicht unter anderen Bedingungen. Ich weiß es nicht. Das wäre schön. Aber das wissen wir nicht. Und wir wollen auf jeden Fall auch die Hygienebestimmungen auch einhalten. Und das, da sind wir jetzt nicht, dass wir da jetzt Druck machen oder so, sondern es ist schon wichtig, dass Covid-19 jetzt einfach auch irgendwie abebbt und wir irgendwie wieder normal weiterleben können, einfach so. Also es ist schon, wir uns ist das schon bewusst, was da passiert.
Glaubst du, dass um euch herum, also ich meine, du tust ja alles, ihr tut ja alles, um sozusagen diese Deichkind-Family zusammenzuhalten, aber so da drum herum gibt es ja noch diese ganze Welt der Festivalveranstalter, Produktionsfirmen, was auch immer, dass die noch so das alles durchhält bis zum Sommer? Wie ist da hast du ein Gefühl für?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, was eigentlich ist, wenn Leute insolvent gehen auch, also ja. Bus, Nightliner, Firmen oder Veranstalter oder ob dann sagt, okay, hey, keine Ahnung, Rock am Ring oder so, wir machen es einfach nicht, weil wir es einfach nicht mehr gewuppt kriegen oder das, aber das da stecke ich nicht drin, das kann ich nicht sagen. Also bis jetzt ist es so, dass wenn wir mal unsere Fühler ausstrecken, ist es so, dass alle irgendwie auf eine Art planen und sagen, okay, wir gehen davon aus, dass jetzt so die zweite Welle jetzt im Winter durchgeht und dass wir im Frühling, es wird geimpft und dass es dann irgendwie halbwegs weitergehen kann und dann werden wir das sehen. Man fährt tatsächlich so ein bisschen auf Sicht jetzt.
Sag mal, und was hältst du von diesen ganzen digitalen Konzerten? Da gibt es jetzt ja auch so alle möglichen Versuche. Live Nation macht ja so eine ganze Menge von Sachen. Seid ihr dabei? Guckt ihr das an oder ist das so, dass okay, da kriegen wir unsere besondere Magie eh nicht auf die Straße? Jetzt also Deichkind als Wohnzimmerkonzert irgendwie über Skype stelle ich mir. Also ich habe euch nicht gesehen, wenn er sowas macht, aber wie guckst du da drauf?
Ja, finde ich auch schwierig. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man wirklich live auftritt, dass da der Funken überspringt. Aber wir sind jetzt auch nicht, dass wir sagen, dass wir der digitalen Welt den Rücken zukehren, sondern ich finde das schon jetzt gerade wichtig. Das ist schon auch eine weltweite Angelegenheit, das Digitale. Ich merke das auch so privat, dass mit meinen Kids, dass die jetzt so Digitalunterricht machen und so weiter, auch super schwerfällig, schrecklich eigentlich gerade, aber dass selbst das jetzt in die Gänge kommt und auch einen neuen Level erreicht. Und das ist uns auch bewusst, wenn wir dem jetzt einen Rücken kehren und sagen, nee, mit dem Digitalen wollen wir nichts zu tun haben, das wäre, glaube ich, fatal. Also wir beobachten das schon und gucken, was kann Deichkind in der digitalen Welt machen? So und wenn jetzt, keine Ahnung, eine große Agentur sagt, wir machen jetzt Festivalkonzerte digital, ist das deren Idee und vielleicht passt das mit Deichkind zusammen, aber muss auch nicht unbedingt. Aber es gibt in der Zukunft wird es gute Ideen geben und da werden wir dabei sein auch.
Bist du so Spotify-mäßig so total im Game, also dass du dir anguckst, wie geht das, wie machen da irgendwelche deutschen Künstler auch irgendwie extra Songs für Spotify, wie versuchen sie da sozusagen da die Charts so ein bisschen zu beeinflussen in ihrem Sinne, guckst du dir das näher an oder bist du da aus der Welt raus?
Total, also auf jeden Fall gucken wir uns da die Zahlen an, nur man merkt auch wirklich, dass wir wirklich aus einer Welt kommen, wo wir noch physische Tonträger verkauft haben und da teilweise auch ziemlich schwerfällig sind, da auch so wirklich den Gang umzulegen und wirklich auch radikal anders zu denken, weil heutzutage werden eher, also wirklich junge Künstler, die erfolgreich streamen, die denken gar nicht mehr so in diesen Albumformaten, dass man sagt, man veröffentlicht ein Album und dann macht man eine Single und dann macht man noch eine Single, sondern da werden einfach Tracks rausgehauen und das ist auch, da müssen wir auch gucken, dass wir da dabei bleiben und nicht verharren in alten Strukturen.
Habt ihr da so sozusagen irgendwelche neuen, jungen, irgendwelche Instagram-Typen am Start, die bei euch da sozusagen die Accounts irgendwie pushen sollen und wo sagt, okay, mehr Content, ey Philipp, du musst das machen, du musst jenes machen und so? Oder lässt du dich da irgendwie eher selber so von deinem eigenen Gefühl leiten?
Ja, das ist, glaube ich, das ist ein falscher Weg zu denken. Man könnte sich einen jungen Typen engagieren, der dann den Social-Media-Kanal aufpimpt. Man kann sich Hilfe holen. Es gibt halt eben so die inhaltliche Hilfe und die strukturelle Hilfe. Und das sind zwei verschiedene Schuhe. Also du musst halt auch wirklich, die Idee muss ja auch aus einem selber kommen. Das kann dir kein junger Typ machen. Der kann wahrscheinlich seinen eigenen Kanal besser machen als das, was wir sind. Also ich glaube, das muss schon von uns auch kommen. Also das kann man nicht so einfach, das klingt so einfach und ja, jetzt hat man Geld, jetzt kann man das Geld hinschmeißen und dann wird das schon irgendwie. Das ist nicht so, also für uns ist das nicht so einfach.
Ist denn das bei euch dennoch, gibt es so eine Grundabneigung gegen den ganzen, sagen wir mal, Social Media Kram? Es gibt ja eine Like mich am Arsch und so. Da steckt ja auch so ein bisschen eine These drin. Man hat das Gefühl, ihr seid ja eh diese etwas alternative Punk-Ecke, sozusagen, das ist ja euer Ursprung. Guckst du dir manchmal den ganzen Kram an und denkst dir, okay, ey, what the fuck, warum muss ich jetzt bei Instagram oder bei Facebook da irgendwas machen? Ich habe da keinen Bock drauf.
Klar. Also ein Teil von mir ist tatsächlich auch so, dass ich denke, Mann, ich bin einfach generell kein Typ, der von sich ein Selfie macht und das ins Netz stellt. So, Punkt. Das ist einfach so. Aber auf der anderen Seite ist das auch ein wirklich spannendes Umfeld. Ich find's schade, wenn man sich dem verstellt, weil es ist einfach auch eine neue Realität und die auch, wenn man sich damit beschäftigt, auch wirklich Spaß machen kann. Also wir haben jetzt auch, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, in der wir wirklich auch so uns die Bälle hin und her spielen, was wir posten und so weiter und ich finde, das macht auch Spaß. Aber es ist, wie gesagt, es gibt auch Phasen. Ich denke, da ist auch der größte Influencer auch in den Phasen, wo er denkt so, oh Gott, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr posten, so, ich will nicht mehr, so, weil es ist wirklich auch ein never ending Story auch. Also man muss wirklich auch haushalten dann, wenn man wirklich auch im Game ist. Und bei uns ist es ja auch wirklich so, wenn wir ein Album veröffentlichen, dann beginnt so ein bisschen so der Marketingapparat anzuspringen mit Videos und Interviews und so weiter. Du musst dann online präsent sein und Social Media. Und da ist man dann nach einer Zeit auch wirklich ausgelaugt. So, das merkt man erst gar nicht. Und wenn du dann immer viele Fragen beantwortest und immer das Gleiche sagst und dann musst du hier nochmal dein Gesicht in die Kamera halten. Und da bin ich nicht so richtig der Typ für. Aber wir sind eigentlich dabei, uns so ein bisschen so einen guten Weg zu finden, wie wir damit umgehen und wie wir das auch wirklich nutzen. Also, und ich glaube, das nutzen wir am besten, wenn wir da einen Weg finden, wie wir Spaß daran haben, diesen Kanal zu nutzen, Social Media.
Machst du extra eigentlich Sport für deine Shows? Also ist das für dich so, also geht das alles so oder musst du dich da irgendwie auch richtig fit machen, wenn du da bevor dir auf Tour geht?
Also ja, also ich, klar, muss auf jeden Fall fit sein.
Das heißt, du gehst richtig joggen, damit du dann auf der Bühne richtig abgehen kannst.
Genau, also jetzt ist gerade so ein bisschen so Weihnachtsphase gerade. Spekulatius und Bier.
Ja.
Aber so von einer Show musst du schon gut in Shape sein.
Ich meine, das ist ja ein Monsterprogramm. Du hast ja am Anfang erzählt, 60 Shows, ne? Dann haut er das durch in so wie vielen Monaten? In 4, 5 Monaten?
Naja, wir spielen eine Tour, das sind dann 20 Shows hintereinander. Also wir haben das so in einem Wochenrhythmus, ist so 5 Shows hintereinander und dann 2 Tage frei und dann wieder, also von, ich glaube, von Dienstag bis Samstag und dann Sonntag, Montag frei. Und das ist schon ein Pensum. Also da bin ich auch froh, dass wir in den Proben wirklich tatsächlich auch gemeinsam trainiert haben. So und da, dass man da auch wirklich hinten raus auch noch wirklich Kraft hat.
Könntest du dir eigentlich vorstellen, dass irgendwann, ich meine, es sind ja schon so viele Leute jetzt unter der Deichkind-Marke versteckt gewesen sozusagen, dass du auch eines Tages sagst, ich gehe da jetzt mal raus und das machen die anderen schon cool und die machen das weiter und ich, weiß nicht, mache was anderes?
Oder ist Habe ich so, auch schon mal drüber nachgedacht.
Aber kommt nicht in Frage gerade.
Nee, ja, das hat sich jetzt, das hat sich jetzt nicht ergeben. Also das ist auch eher ein Brainstorm-Gedanke, der jetzt gar nicht wirklich in meinem Kopf rumschwirrt.
Wie war das eigentlich mit Ferris? Ich meine, der war doch auch irgendwie am Ende eine Weile zumindest das größte Gesicht von euch. Bewusst oder war das so auch, weil er dazugehörte?
Nee, Ferris ist einfach auch ein wahnsinnig guter Solo-Künstler. Der hatte eine Phase bei uns, wo er wirklich sich auch wohlgefühlt hat. Und das wurde dann irgendwann, wo man gemerkt hat, der wollte mehr Schauspielern, der hat Solo-Platten gemacht und der war mehr da drin zu sagen, ich möchte meine eigene Karriere machen. Und er ist wirklich eigentlich ein geborener Solo-Künstler. Und der hat jetzt auch gerade habe ich ihn gerade gesehen bei so einer ARD-Produktion, Finsterwald. Hast du die gesehen?
Nee.
Das ist so eine mit Matthias Brandt.
Ah, okay, geiler
Film. Von den Görde-Morden, so ein Dreiteiler oder supergeile so ein Krimi ist das, so ein bisschen wie Dark, so ein bisschen, aber in echter. Und da spielt Ferris eine kleine Rolle, so, und das macht er halt total geil auch, so, und das ist echt sehr guter Schauspieler. Ich wünsche dem einfach auch wirklich, dass der mal wirklich einen schauspielerischen Durchbruch hat.
Okay, aber für dich ist so Schauspieler ist für dich gar kein Thema, ne?
Ich hätte eigentlich mal Bock, aber ich bin da noch nie so richtig reingekommen. Also ich.
Okay, jetzt hier, ich werde neue Leute hören. Vielleicht wirst du jetzt gefragt.
Vielleicht, ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe auch schon mal Anfragen gehabt, das hat dann zeitlich aber irgendwie auch nicht so richtig gepasst, weil so ein Engagement ist natürlich dann auch wirklich, also das ist, wie gesagt, auch mit Ferris zum Beispiel so, bei Deichkind ist es wirklich, dass wir so, man ist so hundertprozentig bei Deichkind. So, und wenn ich jetzt sagen würde, ey Leute, ich mache jetzt bei einer Serie mit, als Schauspieler, das frisst halt auch wahnsinnige Zeit, wenn man das wirklich gut machen will auch. Und das passt dann einfach nicht.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast. Ich hoffe sehr, dass wir uns eines Tages in live hier in Hamburg wiedersehen.
Ich sag dir.
Das wäre so, also ich habe gerade schon überlegt, ob wir nicht noch irgendwie einen Paket bauen können, das man jetzt kaufen kann, wenn ihr bei uns eines Tages wieder. Wir würden natürlich auch sehr, sehr gerne euer Honorar bezahlen, aber vielleicht auch ein Top für jemanden. Ihr macht ja auch Bühnenauftritte, man darf bei euch auf die Bühne drauf, ne?
Genau, stimmt. Ich glaube, das ist auch witzig, das ist nämlich auch frei noch, genau.
Da ist noch was frei?
Ja, ich glaube, da, ich meine, dass da
sonst noch. Sonst kaufe ich mir gleich einen. Warte mal. Wenn wir jetzt hier auflegen, kaufe ich mir sofort einen.
Ja, weil viele Leute haben auch gar keine Vorstellung. So, oh Gott, was soll ich denn da jetzt machen? Aber das Gute eben ist, dass man auch, man kann da, also wirklich, man ist da sehr frei. Also man kann da wirklich sehr frei agieren. Oder man, in der Zusammenarbeit mit uns kann man erarbeiten, was man da eigentlich letztendlich machen will. Also das.
Von einfach, ich stehe einfach drauf, bis hin, ich mache irgendwie mit bei der Choreografie oder sowas.
Du kannst, also von ganz splitternackt bis total maskiert und, oder nackt mit Maske. Keiner sieht dich.
Okay. Also vielleicht.
Kann auch so ein Incentive-Programm vielleicht für einen Vorstandsvorsitzenden.
Das wäre eigentlich ganz geil, irgendwie so ein, also okay, aber vielleicht gibt es ja wirklich was, dass wir uns noch überlegen können, wenn es wirklich, also OMR im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr, also 22, wieder geben sollte, ich hätte euch mega gerne da, hoffentlich passt da bei euch irgendwie den Plan rein und wir finden da einen Weg und dann kommen wir nochmal, oder wenn das dann in den nächsten Wochen ist, wie lange läuft denn die Aktion jetzt hier, also kann man das dann noch einbauen oder ist die Aktion bald vorbei?
Ich glaube, das können wir noch machen. Also genau.
Ich bin mir sicher, ich kriege da noch mal richtig 10.000, 20.000 Euro, kriegen wir noch hier von unseren Hörern für irgendwelche Verrücktheiten überwiesen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Das wäre doch nice. Ist ja auch für einen guten Zweck.
Also erstmal, ihr könnt ja, wer jetzt hier zuhört, kann ja schon mal nachschauen, was da bei Start Next alles zu kaufen gibt. Und wenn da irgendwelche Vorschläge kommen, schreibt mir bitte eine Mail. Ihr wollt bei Deichkind bei OMR auf die Bühne. Dann mache ich mit Philipp einen Preis aus. So würde ich das mal bauen. Dann fügen wir
super
es
geil, so. Super geil. Okay. Und sag mal, OMR, wie geht's euch eigentlich? Also wie ist es bei euch eigentlich?
Ja, das hat uns natürlich auch krass erwischt, ne? Also wir haben ja jetzt im März abgesagt irgendwie für ein Event, das im Mai geplant war. Das hat uns so.
Das ist auch krass.
Oder? Ja, es hat uns schon auch, sagen wir mal so 1-2 Millionen haben wir da schon auf der Uhr gehabt. Normalerweise kostet das Festival schon auch so ein Ding hinzustellen mit allem drum und dran. Mittlerweile mit der zig Messehallen und allem ist schon ein paar Millionen los, nur in der Produktion. Und das war dann halt alles weg und wir haben ja keine Umsätze gehabt, weil das ja dann nicht kam. Ne? Insofern, das war schon richtig heftig. Aber
habt ihr da schon Tickets verkauft alle? Oder?
Wir haben ein paar Tickets verkauft gehabt und die jetzt aufs nächste Jahr geschoben.
Ja.
Und wir haben auch sozusagen, bei uns, wir leben ja auch sehr stark von irgendwelchen Firmen, die bei uns dann Stände aufbauen und sowas. Und da haben dann viele gesagt, okay, dann lass uns doch überlegen, ob wir nicht statt einem Stand bei euch irgendwie in einem Podcast werben oder irgendwelche anderen digitaleren Sachen buchen. Und das klappt natürlich bei uns viel besser als jetzt im Musikbereich. Insofern war das schon ein blödes Jahr, auch hat uns Geld gekostet und wir haben jetzt hier ein Team, 130 Leute.
Ist doch eigentlich wie eine Messe.
Ja, absolut. Wie eine Messe, nur sind wir halt so, ich versuche ja immer so eine Medienmarke zu sein, ne?
Also
ich
du würdest es wahrscheinlich nicht Messe nennen, aber im Prinzip ist es ja so, du hast eben so auch eine Halle mit oder mehrere Hallen mit sehr vielen Leuten einfach, die aufeinander zukommen und sich die Hand schütteln und
absolut. Business machen. Ja, genau, Business machen wollen, abends feiern wollen, ist ja so diese neue Welt, Business zu machen. Ne? Du bist tagsüber da irgendwie zugange und abends haut man sich einen rein. Das ist ja, auch, so soll es ja auch sein, es ist ja auch gut, aber das war halt erst einfach undenkbar und also ich hoffe, dass wir es wieder machen können eines Tages, aber wir haben jetzt Wege gefunden, dass wir es über Podcast, sehr viel so Seminare machen, sehr viel auch so Weiterbildung machen.
Online auch.
Dann, alles online, ja, genau, weil es gibt ja nichts anderes. Wir hatten auch vorher viele Offline-Seminare, so hier in Hamburg bei uns.
Ich dachte, es gab ja auch sowas wie so ein Auftritt von Howard Carpendale in der Wuhlheide in Berlin, wo dann so zwei Sitze frei waren mit Hygienekonzept.
Das ist nichts für euch auch nicht, oder? Das ist für euch.
Ja, das ist, wie gesagt, also das ist eine Frage, das ist auch eine Entscheidung. Können wir so eine Show spielen?
Never ever, oder?
Sitzen oder nur die, weiß ich gar nicht. Also das man muss ja auch sehen, man hat auch Leute, die Arbeit brauchen. Sowas, unter so einem Aspekt entscheiden wir auch. Was weißt du, wir auch sagen, das, klar sind wir anders als Howard Carpendale, aber es ist auch was Visuelles und kannst du auch sagen, okay, ich setze mich hin und ziehe mir die Show rein oder das müssen wir gucken.
Hat sich eigentlich noch niemand angesprochen auf Podcast, weil ganz viele, sagen wir mal, Stars, prominente Leute, die irgendwie für was stehen, werden doch jetzt irgendwie Podcasts auch angesprochen, eigene Formate zu machen oder sich irgendwie in neuen Serien da auszudenken. Ist das bei dir nie aufgepoppt?
Doch, auf jeden Fall. Also sind wir auch dabei. Also sind wir jetzt noch nicht so richtig zugekommen, aber hatten wir auch schon mal.
Also den Deichkind-Podcast, wo ihr dann irgendwie über Musik redet oder sowas, ist auch denkbar.
Helga und Renate würde da heißen.
Ja, genau. Ey, Spotify zahlt ja viel Geld dafür, ne? Also es gibt ja irgendwie.
Ich rufe gleich an bei Spotify.
Also ich hoffe, ey, wir kommen da irgendwie durch. Also wir. Aber werden das einigermaßen hinbekommen, bin ich ziemlich zuversichtlich. Und die Frage ist halt nur, gibt es denn auch genug Leute, die dann da sind und so eine Messe aufbauen? Es ist ja wirklich so, die ärmsten Schweine sind am Ende ja auch dann die Menschen, die dann nachts so Messestände bauen. Also wirklich Messebau. Ne? Das ist ja, die haben jetzt nicht die
wirklich Möglichkeit. Wirklich so die Multiplex-Platten mit der
Stichsäge. Ja, die Bühne hinstellen. Und die Bühne hinstellen, genau. Ja. Da mit der Stichsäge nachts irgendwie da irgendwelche Hängepunkte. Dann da überlegen, okay, wo.
Ja, genau.
Und das ist halt so, die sieht man jetzt nicht. Die sieht man ja auch bei dem Event eigentlich nicht so richtig. Weil man sieht euch und man sieht dann irgendwie vielleicht bei uns dann die Leute auf den Bühnenpanels und die anderen siehst du halt nicht. Und das ist halt echt, da weiß ich nicht, wie das weitergeht und wie die da durchkommen. Das ist echt.
Genau,
ist echt
und das war auch so ein bisschen Aspekt, der uns auch wirklich umtrieben hat, weil wir wirklich sehr nah dran sind an diesen Menschen. Also unser Bühnenmanager, der wirklich auch eigentlich der Erste ist, der die Halle betritt und der Letzte ist, der rausgeht, während die Künstler irgendwann auspennen und sich abfeiern und dann nach der Show und Backstage ein Bier trinken gehen, sind die halt wirklich am Ballern. Also das ist wirklich Bühne aufbauen, Bühne abbauen. Das ist halt wirklich immer wie so eine Messe, nur jeden Tag musst du das woanders auf- und wieder abbauen. Und das, diese ganze Planung und das ist wirklich total krass, was die leisten da. Und wie, ich finde das auch krass, wie still die auf eine Art auch halten. Also das ist so, die sind eigentlich.
Aber ich glaube, die können, also es ist gar kein, also es ist, es ist vielleicht so ein bisschen generell so die Situation, die sie gewohnt sind. Sie stehen nicht im Vordergrund, ne, sondern irgendwelche anderen, das ist ja schon mal hart. Und jetzt,
und die sind tatsächlich auch versteckt sogar.
Also ja, genau, die haben gar keine Bühne.
Du bist schwarz gekleidet und bist schwarz, du bist unsichtbar.
Also das ist, muss ich echt sagen, das ist wirklich, ich bin, ähnlich wie ich sie dir auch gesagt habe, für die Unterstützung bei den Auftritten bei OMR und so, da auch so vielen Leuten dankbar, dass sie das bei uns gemacht haben. Wir haben ja teilweise auch echt dann irgendwie da verrückte Sachen gemacht, um dieses Ding da so ohne jetzt staatliche Unterstützung oder so ein Festival hinzuballern. Und das haben halt solche Leute gemacht. Ne? Und jetzt sich vorzustellen, das waren ja Tausende, die da gearbeitet haben in den Tagen, wenn die jetzt einfach, ja, also es ist, naja, Das ist die Scheiße. Das ist
wird echt, schon.
Wird das schon. Wird schon, ja. Jetzt, ich habe jetzt irgendwie gesehen hier in Hamburg, einige davon helfen jetzt im Impfzentrum mit, bauen dann Impfzentrum hin, immerhin.
Ach stimmt, du hast da auch mitgeholfen, oder?
Wir suchen gerade ein paar Leute dafür. Also wir, mit OMR suchen wir Leute, die da...
Und ist das dann da quasi in dieser Messehalle?
Ja, in den Messehallen, in zwei Messehallen ist das. Und
ich habe letztens so einen Artikel gelesen über die den praktischen Aufbau. Das war in der Zeit, glaube ich, jetzt gerade so wie das jetzt eigentlich gehandelt wird und wo, wie viel Zentren, welches Land wie viel Zentren aufbaut und
ja,
das ist auch echt ein Riesending, ne?
Ich glaube, das ist für viele von, ehrlicherweise von so Eventproduktionsfirmen und so, die freuen sich jetzt. Das ist wirklich verrückt. Stimmt. Also, so blöd das klingt. Ich hatte sogar jetzt auch mit einigen gesprochen, als dann da im April vorsorglich die ganzen Lazarette gebaut wurden. Da wurden hier in den Messehallen Welt, oder zumindest in Deutschland, so Lazarette schon mal vorsorglich aufgebaut. Hm. Weil man dachte, die Krankenhäuser reichen nicht. Und dann haben das halt auch solche Firmen gemacht. Und dann war das halt so,
yeah.
Wir haben eine Aufgabe, Also, es ist echt irgendwie eine skurrile Sache. Aber ey, danke, dass du es gemacht hast, dass du irgendwie ein bisschen erzählt hast und
ja, danke, dass du mich eingeladen hast und dass du uns auch da unterstützt mit
na klar.
Mit dieser Crowdfunding-Aktion.
Auf jeden Fall, ich find's mega. Und wir wollen ja auch, dass die Deichkind-Family eines Tages wieder hier in Hamburg am Start ist. Ja. Aber ja, du bist ja eigentlich Hamburger oder Bergedorfer und bist jetzt ein Berliner, ne? Das ist wie, warum?
Genau, ja, ich bin ja schon seit 12 Jahren gefühlt in Berlin. Also ich bin ja schon ganz lange in Berlin. Aber ich bin, wir haben unser Büro in Hamburg und ich war vor Corona einfach auch immer so alle 2 Wochen in Hamburg. Also ich bin sehr viel in Hamburg. Jetzt Corona, jetzt gar nicht mehr so viel, aber meine Familie wohnt ja auch in Hamburg, meine Schwester, meine Mutter. Und genau, da bin ich eigentlich immer noch sehr Hamburg verbunden.
Hm, Gott sei Dank, ey.
Ja, Hamburg ist auch eine schöne Stadt.
Alles klar, Philipp, hau rein.
Alles klar,
Philipp, danke. Ich danke dir, das war mega. Jo. Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen-Orientierungs-Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit liquid.de/omr. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.